Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Mittwoch, dem 16. September. Heute geht's bei uns um Folgendes: Die Dinge beim Namen nennen. Warum Femizide nicht als Verbrechen aus Leidenschaft bezeichnet werden sollten.
Man sagt häufig, das sind Tötungen aus Leidenschaft und das klingt wie ein Drama, das in der Privatsphäre entstanden ist und die einfach fast eine Entschuldigung.
Dann, jedes Jahr verletzen sich rund 8500 Kinder bei Unfällen im Straßenverkehr. Die Beratungsstelle für Unfallverhütung sieht eine Hauptursache bei zu wenig sicheren Veloanhängern und Kindersitzen. Und zum Schluss, den Menschen ein Gesicht geben. Das will die Fotoausstellung über die BewohnerInnen und Gewerbetreibenden an der Schlossstraße im Holligen Quartier in Bern.
Das hat mich wiederum ein bisschen traurig gestimmt, dass es für viele das erste Mal ist, dass man ihnen diesen Raum gibt, dass man ihnen diese Plattform gibt. Das finde ich schon verrückt.
Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Wilma Rall.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Wir kommen zuerst zu den aktuellen Meldungen des Tages. Beim Blausee im Kandertal gibt es starke Hinweise auf eine illegale Giftmülldeponie. Lokale Forellenzüchter haben wegen Zehntausenden verendeten Fischen Anzeige erstattet. Seit einigen Jahren komme es nach schweren Regenfällen immer wieder zu einem Massensterben. Laut Recherchen von Berner Zeitung Tamedia und der Rundschau von SRF liegt die Ursache in illegal deponiertem Giftmüll. Baugroßunternehmen würden teils giftiges Material in eine ungeschützte Kiesgrube schütten, Material von der Sanierung des Lötschberg-Tunnels. Diese Kiesgrube liegt in einem Grundwassergebiet, woher auch das Trinkwasser kommt, der Gemeinden Kandergrund oder Fruttigen, und welches den Blausee und Teile der Fischzucht speist. Die Berner Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen aufgenommen. Der Kanton Waadt schließt seine Nachtclubs wieder. Veranstaltungen mit über 100 Personen sind verboten. Die Behörden reagieren damit auf die steigenden Corona-Zahlen. Fast 2000 Personen sind derzeit in der Waadt in Quarantäne. Vor 2 Tagen hatte die Schweiz die Schwelle zum Risikogebiet überschritten, erstmals seit April. Dabei entfällt ein Drittel der Neuinfektionen alleine auf den Kanton Waadt. Spaniens linksgerichtete Regierung wagt sich an die Aufarbeitung der Franco-Diktatur. Sie will die Suche nach den anonym verscharrten Opfern zur Aufgabe des Staates machen. Dazu legte sie einen Gesetzesentwurf vor. Die Zahl der Verschwundenen während des Bürgerkrieges und der Diktatur wird auf mindestens 130.000 geschätzt. Erst in den 1990er Jahren begannen Bürgerinitiativen auf eigene Faust mit der Suche nach Opfern. Seither wurden über 700 Massengräber entdeckt. Diese Suche will die Regierung nun intensivieren. Weiter soll das Gesetz auch Untersuchungen von Menschenrechtsverletzungen während der Franco-Diktatur erlauben. PolitikerInnen aus dem rechten Lager werfen der Regierung deshalb vor, alte Wunden aufzureißen. Sie monieren, das Gesetz widerspreche dem Amnestiegesetz von 1977. Es steht schlecht um die globale Artenvielfalt. Keines der 20 vereinbarten Ziele wurde erreicht. Mehr Arten als je zuvor sind vom Aussterben bedroht. Zu diesem Schluss kommt der jüngste UNO-Bericht, 6 Jahre nach dem letzten. Einige Hoffnungsschimmer zeigten sich dennoch. Laut UNO-Bericht ist rund jedes dritte Land auf dem Weg, die in Japan vereinbarten Ziele zu erreichen. Fortschritte gab es laut SRF zum Beispiel auch bei den Schutzgebieten von Wäldern oder beim Kampf gegen Biopiraterie. Damit zum Wetter. Morgen Donnerstag ist es ganztags sonnig mit einzelnen Wolkenfeldern bei 25 Grad. Der Freitag dann beginnt wolkig. Am Nachmittag scheint die Sonne bei 25 Grad.
Rabe Info.
Jeden Monat sterben in der Schweiz durchschnittlich 2 Frauen an den Folgen von häuslicher Gewalt. Politik und Behörden haben reagiert und ein ganzes Bündel neuer Maßnahmen angestoßen, neuer Erhebungen und Forschungen. Ein Problem aber ist bis heute unangepackt und dieses betrifft die Sprache. Im Tessin und in der Westschweiz nämlich werden Tötungsdelikte an Frauen oft als Verbrechen aus Leidenschaft bezeichnet. Aber mit Leidenschaft dürfe man solche Morde nun wirklich nicht in Verbindung bringen, kritisiert die Tessiner SP-Ständerätin Marina Carobbio.
Weil Worte sind wichtig, Tötung aus Leidenschaft, das klingt wie ein Drama, das in der Privatsphäre entstanden ist und die einfach fast eine Entschuldigung. Deshalb bin ich der Meinung, dass man sagt, das hat zu tun wirklich mit einem Frauenmord, Gewalt gegen Frauen. Es ist wichtig, auch im Sprachverbrauch diese Wörter zu brauchen.
Dass man im Tessin und in der Westschweiz oft von Tötungen aus Leidenschaft spricht und liest, hat seine Ursache nicht in der Umgangssprache, sondern im Strafrecht. Das Problem ist, dass weder das Französische noch das Italienische den deutschen Begriff Totschlag kennt. Im Deutschen bezeichnet Totschlag einen Mord im Affekt, einen Mord, der nicht geplant war, sondern quasi aus dem Moment heraus passierte. Was eben gerade bei Tötungsdelikten im familiären Umfeld sehr häufig der Fall ist. Im Französischen nun heißt Totschlag meurtre passionnel und im Italienischen omicidio passionale.
Und das heißt, dass eben diese andere Deutung, sagen wir so, dass ein Verbrechen aus Leidenschaft in die lateinische Sprache irgendwie kommt und dann wird auch dann gebraucht in die Umgangssprache, in den Medien und das finde ich auch ein Problem.
In einer Interpellation, die der Ständerat heute behandelt, fordert SP-Ständerätin Marina Carobbio deshalb vom Bundesrat, den Begriff Femizid in der Diplomatie und den Medien gezielt zu fördern. Femizid bezeichnet Tötungen an Frauen aufgrund ihres Geschlechtes. Wenn man also von Femiziden spreche statt von Verbrechen aus Leidenschaft, dann verhindere man, dass solche Delikte verharmlost werden, so Marina Carobbio in ihrer Interpellation. Der Bundesrat antwortete darauf, das Strafrecht sei grundsätzlich geschlechtsneutral. Der Begriff Femizid tauche dort nicht auf. Worauf Marina Carobbio entgegnet:
Ich glaube nicht, dass muss man den Femizid unbedingt in das Strafrecht brauchen, aber schon im Sprachenverbrauch, in der Umgangssprache, in die mediale oder diplomatische Sprache, wie auch andere Länder tun, zum Beispiel in Frankreich läuft im Moment diese Diskussion, in Italien auch.
Der Begriff Femizid müsse also nicht unbedingt ins Strafrecht. Was aber laut Marina Carobbio unbedingt sein muss, ist, dass die Begriffe meurtre passionnel und omicidio passionale aus dem Strafrecht verschwinden.
Und ich habe auch eine Motion, die nächste Woche diskutiert wird, nach der Interpellation, die sagt eben, das Strafrecht zu ändern mit einer neutralen Sprache, vor allem für die italienische und die französische Sprache.
Eine ähnlich lautende Motion hat Greta Gysin von den Grünen kürzlich auch im Nationalrat deponiert. Und auch dort schreibt der Bundesrat in seiner Antwort, er sehe zu wenig triftige Gründe, die eine Änderung des Strafrechts rechtfertigen würden. Das Deutsche «im Affekt» heiße nun mal «état passionnel» auf Französisch und «stato passionale» auf Italienisch. Deshalb mache es Sinn, dass dies auch so im Strafrecht stehe. Was der National- und der Ständerat dazu meinen, bleibt abzuwarten. Soweit zum Vorstoß von Marina Carobbio. Bevor wir uns damit beschäftigen, wie Kinder im Straßenverkehr besser geschützt werden können, gibt's hier Bikini Kill mit Rebel Girl.
Rabe Info.
Es ist eine Zahl, die stutzig macht. Laut der Schweizer Beratungsstelle für Unfallverhütung BFU verletzen sich jedes Jahr rund 8.500 Kinder bei Unfällen im Straßenverkehr. Besonders oft passiert das beim Transport auf dem Velo oder in einem Anhänger. Darum hat die BFU eine neue Kampagne gestartet, um Eltern verstärkt für die Gefahren auf dem Velo zu sensibilisieren. Salim Staubli fragte Marc Kipfer von der BFU, wie die hohe Zahl an Unfällen überhaupt zustande kommt.
Zuerst mal muss man sagen, dass natürlich viele Unfälle sehr leicht ausfallen und deswegen nicht genau beziffert werden können. Die 8.500 Verletzungen mit Kindern im Straßenverkehr pro Jahr, das ist eine Hochrechnung, die wir jährlich machen. Die Unfälle, wo die Polizei wirklich vor Ort ist und ein Protokoll ausfüllt, dort sind es etwas mehr als 1.000 pro Jahr. Und dort gibt es drei Hauptgründe. Also einerseits sind das Kinder, die als Fußgänger verunfallen. Der zweithäufigste Grund ist, dass ein Kind im Auto mitfährt als Passagier, wenn es zu einem Unfall kommt und so verletzt wird. Und am dritthäufigsten ist das Kind per Velo unterwegs.
Diese Zahl, hat die sich im Verlauf der letzten Jahre verändert? Jetzt beispielsweise aufgrund der zunehmenden Nutzung von Elektrovelos und Cargo-Bikes?
Allgemein ist es im Schweizer Straßenverkehr so, dass die Unfallzahlen leicht zurückgehen, glücklicherweise. Allerdings ist es so, dass der Langsamverkehr, also Fußgänger und Veloverkehr, weniger davon profitieren. Dort sind die Zahlen eher stagnierend, leider. Und bei den Kindern ist es auch so, also es geht ganz, ganz leicht zurück, aber leider nicht so fest, wie wir es uns wünschen würden.
Aber das heißt, Sie würden sagen, eben die zunehmende Nutzung von Elektrofahrrädern und Cargo-Bikes spielt jetzt keine erhebliche Rolle?
Es ist so, dass die Unfallzahlen bei E-Bikes zunehmen, einfach weil auch viel mehr solche Velos verkauft werden. Mittlerweile ist ja mehr als jedes dritte verkaufte Velo ein E-Bike und die sind viel häufiger unterwegs als noch vor ein paar Jahren. Deswegen, ja, es gibt dort steigende Unfallzahlen, aber es ist jetzt nicht so, dass sich das Gesamtbild groß ändert.
In Ihren Mitteilungen kommen Sie ja auch explizit auf die Sicherheit von Veloanhängern für Kinder zu sprechen. Besteht denn dort eine Problematik, dass Veloanhänger grundsätzlich eher zu wenig sicher sind im Moment?
Ein Veloanhänger ist die sicherste Variante, wie man ein Kind mit dem Velo transportieren kann. Ein guter Veloanhänger hat den Vorteil, dass er, wenn es doch mal zur Kollision kommt, beispielsweise mit einem Auto, dass der Anhänger nur sehr selten kippt. Also der wird dann von einem Auto bei einer Kollision zur Seite geschoben. Das ist natürlich auch sehr viel Krafteinwirkung, aber das Kind kippt nicht und schlägt sich beispielsweise dann auch nicht den Kopf auf dem Asphalt an. Im Gegenzug dazu kann es eben passieren, wenn man in einem Kindersitz ein Kind mitführt auf dem Velo und das Velo kippt, sei es wegen eines Selbstunfalls oder wegen einer Kollision, dann kann das Kind doch aus einer relativ hohen Höhe auf den Asphalt aufschlagen und das ist deutlich gefährlicher als im Anhänger.
Marc Kipfer ist Medienverantwortlicher bei der Beratungsstelle für Unfallverhütung.
Rade Info. Kultur.
Kaum ein anderes Quartier verändert sich derzeit so stark wie das Holligenquartier im Westen von Bern. Gleich an mehreren Orten entstehen derzeit neue Überbauungen mit mehreren hundert Wohnungen, beispielsweise auf der Warmbächli-Brache. Das bringt sowohl Chancen als auch Risiken, denn mit der steigenden Attraktivität des Quartiers könnten längerfristig auch die Mietpreise steigen. Und das wiederum hätte Auswirkungen auf die ausgesprochen bunte und kulturelle Durchmischung des Quartiers. Genau darauf will die im Quartier lebende Fotografin Vivian Stucki aufmerksam machen. Sie realisierte eine künstlerische Fotoreportage über die BewohnerInnen und Gewerbetreibenden an der Schlossstraße, eine der längsten und lautesten Straßen Berns, die mitten durch das Holligenquartier verläuft. Salim Staubli war vor Ort und hat sich selbst einen Eindruck verschafft von dieser Straße, die eigentlich mehr zu bieten hat als nur Lärm.
Es dröhnt, es raucht und quietscht. An der Schlossstraße zwischen Loriplatz und Europaplatz wird es eigentlich nie wirklich leise. In der Fotoausstellung von Vivian Stucki geht es allerdings weniger um den Lärm, als vielmehr um die Menschen, die entlang der Schlossstraße leben und arbeiten. Sie möchte diesen Menschen gerne ein Gesicht geben, erklärt mir die Fotografin auf unserem gemeinsamen Spaziergang entlang der Schlossstraße.
Also ich ging mit dem Gedanken an dieses Projekt, dass es meiner Meinung nach wenig die Aufmerksamkeit kriegt, die diese Straße verdient hätte. Weil ich finde, dass ein mega schönes, breites Angebot hier zu finden ist. Von irgendwie, es waren kleine so Nischenläden wie Pokale zum Beispiel. Wo ich einfach finde, es ist wahnsinnig charmant. Und ja, man pflichtet diesem Quartier nicht diese Aufmerksamkeit bei. Und jetzt wird irgendwie alles überbaut. Und man kann sich vorstellen, was da passiert mit neuen Läden und neuen Leuten und neuen Menschen. Und ich fand es mega wichtig, diesen Charakter dieser Straße nochmals zu zeigen, wie er jetzt ist. So.
Dazu begnügte sich Vivian Stucki allerdings nicht nur mit Fotos von den Menschen und den Geschäften. Gemeinsam mit Priska Granacher vom Quartierverein Holligen Fischenmetterli führte sie mehrere Interviews mit Leuten aus den unterschiedlichsten Kulturkreisen. So beispielsweise mit Sultan, die am Loriplatz eine Pizzeria betreibt.
Also seit wann bist du hier mit der Pizzeria Lori?
Seit Jahr 98.
Ach schon?
Ja.
Und das war vorher auch ein Restaurant oder war das etwas
Also vor dem Haus auch war ein Restaurant, es war 6 Monate vor dem, das war ein Schweizerin und dann vor dem ist auch ein Türke. Und dann, ich war so erschrecken, ich habe gesagt, ich kann nicht, eigene Restaurant, es war ehrlich hart.
Ja.
Und man hat gesagt, ja, 1 Stunde, ich arbeite in einem anderen Ort und er hat gesagt, ja, kommst 1 Stunde bleiben
ja.
Und so. Und nachher, es war nicht so. Musst du ganz
ja, das kann ich mir vorstellen.
Ich kenne
ja.
schon die Leute, Kontakt haben.
Von den insgesamt 7000 Anwohnern und Gewerbebetreibenden im Holligenquartier verfügt fast ein Drittel über Migrationshintergrund. Diesen Menschen ein Gesicht zu geben und die kulturelle Vielfalt hinter den Fassaden aufzuzeigen, sei allerdings gar nicht so einfach gewesen, betont Vivian Stucki.
Das hat viel Arbeit gebraucht, so diese Überzeugungsarbeit zu leisten, den Menschen zu sagen, es geht um euch. Und natürlich auch um mich, aber es geht irgendwie um dieses Zwischending zwischen ihnen und mir. Es gab auch schon einige Kunstprojekte in diesem Quartier, die, glaube ich, nicht auf so gutes Gehör gestoßen sind, weil es einfach wie zu abstrakt war, wahrscheinlich, kann ich mir vorstellen. Und für mich war ein großer Teil dieser Arbeit, das Vertrauen der Menschen zu gewinnen, so dass sie vor die Kamera stehen und finden, hey doch, ich würde gerne mich zeigen, so.
So gelang es der freischaffenden Fotografin letztendlich, die meisten davon zu überzeugen, sich vor den Fotoapparat zu stellen und porträtieren zu lassen.
Es haben vielleicht 2, 3 ganz klar gesagt, nein, ich will das nicht. Aber die meisten waren mega, mega erfreut über dieses Interesse an ihnen als Mensch. Und das hat mich wiederum ein bisschen traurig gestimmt, dass es für viele das erste Mal ist, dass man ihnen diesen Raum gibt, dass man ihnen diese Plattform gibt. Das finde ich schon verrückt.
Verrückt ist aber in erster Linie die grosse Vielfalt, welche die Schlossstraße zu bieten hat. Neben einem Geschäft mit Luxuspianos werden orientalische Mezzeteller verkauft und im Restaurant Tonis gehen bei Daniela die unterschiedlichsten Menschen ein und aus.
Du hast halt einfach hier von allem etwas. Also du hast vom Arbeitslosen zum Geschäftsmann, du hast von alt zu jung, von verschiedenen Ländern, also wirklich so ein bisschen das Multikulti, was sich halt nachher hier vermischt und das ist halt speziell auch.
Aufgrund ihrer Vielfalt ist die Schlossstraße für Daniela und ihre Mitarbeiterin Dilan inzwischen allerdings mehr als nur ein Arbeitsplatz.
Man gewinnt auch Freunde hier, finde ich, mit den Gästen wirklich mehr so Familie. Aber ja.
Die kommen dann eigentlich schnappen schnell und so.
Ja.
Aber Daniela, du bist immer da. Also wenn ich komme oder durchlaufe, bist du immer da.
Fast immer, ja.
Ja.
Das ist ja mein zweites Daheim.
Das ist dein zweites Daheim, gell? Kann man so sagen, oder?
Ja.
Ja. Dann lebst du mehr hier als wahrscheinlich daheim.
Das ist so, ja.
Die Porträts und Interviews von Vivian Stucki und Priska Granacher machen deutlich, die Gewerbebetreibenden und Anwohnerinnen und Anwohner mögen ihre Schlossstraße und nehmen sie so, wie sie ist. Fotografin Vivian Stucki findet dennoch, dass sich die Lebensqualität im Quartier durchaus noch etwas steigen ließe.
Ich glaube schon, dass man vielleicht nicht an der Straße selbst, aber versetzt ins Quartier hinein, dass man da kleine Oasen schaffen kann. Ich finde übrigens den Loriplatz ein grandioser Ort. Leider schafft es die Stadt nicht, dort den Verkehr ein bisschen besser zu regeln. So, Grüße an die Planung des Verkehrs an dieser Stelle. Aber ich glaube schon, dass der Loriplatz mega ungezwungen ist. Und es ist wie nicht in anderen Quartieren in Bern, man muss nichts.
Oh doch, man muss. Nämlich den Menschen an der Schlossstraße ein Gesicht geben und ihre Geschichten erzählen. Genauso wie es Vivian Stucki und Priska Granacher für die Fotoausstellung entlang der Schlossstraße getan haben.
Die Fotoreportage entlang der Schlossstraße befindet sich zwischen Loriplatz und Schlossstraße und läuft noch bis am 30. September. Die Interviews mit den porträtierten Personen können dort neben den Bildern mit einem QR-Code abgerufen werden. Weitere Infos und Bilder gibt's auf unserer Website info.rabe.ch.
Rabe Info.
Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war's vom Rabe Info für heute. Die nächste aktuelle Ausgabe gibt's morgen um 11 Uhr. An der heutigen Sendung mitgewirkt hat Salim Staubli. Am Mikrofon verabschiedet sich Wilma Rall. Bleibt dran, bleibt gesund.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.